Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Einkaufscommunity, herzlich willkommen zum BME-Podcast Kaufkraft. Mein Name ist Florian Klemann, ich bin Professor für Supply Chain Management an der Hochschule München. Ich beschäftige mich dabei insbesondere mit der zukunftsorientierten Entwicklung des Einkaufs und freue mich, an dieser Stelle ausgewählte Experten und Expertinnen rund um die Transformation des Einkaufs begrüßen, befragen und mit ihnen diskutieren zu können. Heute kriegen wir dabei gleich eine doppelte Portion Nachhaltigkeit im Einkauf mit gleich drei Vertretern des aktuellen Preisträgers des BME Sustainable Supply Awards von der Firma Teekanne. Aufgrund der mittelständischen Unternehmensgröße passt das Thema auch perfekt, denn der BME ist seit Ende 2022 Netzwerkpartner des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Dabei handelt es sich um ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz mit dem Fokus digitale Transformation. Da wären wir auch wieder bei der Nachhaltigkeit. Also, herzlich willkommen Nicole Roth, Nora Brune und Christian Bergmann.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, doppelte oder mehrfache Portion Nachhaltigkeit. Das trifft bei Ihnen ja auf jeden Fall zu. Sie haben da im November 2024 den Sustainable Supply Award gewonnen und damit konzentrieren wir uns natürlich heute auch in dem Gespräch auf das Thema Nachhaltigkeit, das bei Ihnen ja wirklich auch eine lange Historie hat. Aber bevor wir da inhaltlich reingehen, drei Gesprächspartner hatte ich tatsächlich in dem Podcast noch nie, hatte ich gesagt. Deswegen ist es, glaube ich, die beste Gelegenheit, dass Sie sich selbst mal kurz vorstellen und einer von Ihnen vielleicht gerne auch so ein Stück weit das Unternehmen Teekanne, wobei man das ja aus den Supermarktregalen hoffentlich schon kennt. Aber vielleicht, Frau Roth, fangen Sie einfach an und dann gehen wir an die Kollegen weiter.
Genau. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass wir auch diesen Podcast mit Ihnen durchführen können. Das ist für uns auch die erste Gelegenheit für so eine Veranstaltung. Darüber freuen wir uns natürlich nach der Preisverleihung in Berlin auch besonders, dass wir das machen dürfen. Ja, mein Name ist Nicole Roth. Ich bin jetzt 6 Jahre bei der Teekanne hier in Düsseldorf im Bereich Einkauf Kräuterfrüchte. Und mit der Nora Brune zusammen verantwortlich für das Projekt- und Prozessmanagement, wo auch die ganzen Nachhaltigkeitsthemen für unsere Rohwaren eben dazugehören. Und von daher gestalten wir eben diesen Prozess seit der ersten Minute praktisch mit in unserem Bereich. Ja, ansonsten 6 Jahre bei der Teekanne zu meiner Person eben. Ich bin jetzt mehr als 35 Jahre im Beruf im kaufmännischen Bereich eben immer tätig gewesen, BWL-Studium, so der klassische Weg. Und nach fast 25 Jahren im Bereich Telekommunikation, wo auch Projekt- und Prozessmanagement, hat es mich dann in die Foodbranche zur Teekanne, zu diesem wunderbaren Thema Nachhaltigkeit getrieben. Und ich bin also nach wie vor sehr glücklich mit meiner Aufgabe hier.
Super. Ich gehe davon aus, dass die Kollegin und der Kollege auch glücklich sind. Dann übergebe ich das Wort gerne mal weiter.
Ja, mein Name ist Nora Brune. Ich bin 37 Jahre alt, seit 10 Jahren bei Teekanne. Ich habe auch einen BWL-Hintergrund. Unser Team ist ja grundsätzlich sehr gemischt. Wir haben auch einige Agrarkollegen, aber ich habe eben auch den kaufmännischen Hintergrund. Ich habe in verschiedenen Positionen bei Teekanne gearbeitet und seit 2 Jahren verantworte ich ja die Projektleitung für Nachhaltigkeitsthemen im Einkauf. Darunter fällt Rainforest Alliance, OEBT, Bio, aber auch Emissionen in der Lieferkette und zusätzlich verantworte ich den Einkauf der Rohware Apfel, was eine der größten Rohwaren bei Teekanne ist.
Gut, dann mache ich die Reihe komplett. Christian Bergmann, ich bin seit 16 Jahren bei Teekanne, bin hier verantwortlich für den Bereich Einkauf, Logistik und Supply Chain Management und auch ganz stark involviert in das Thema Nachhaltigkeit, über das wir uns ja heute unterhalten. Vielleicht noch 2, 3 Worte zur Teekanne. Herr Klemann, Sie haben es schon angedeutet, es ist ein Familienunternehmen, was 1882 gegründet wurde. Wir sind heute das fünftgrößte Teeunternehmen der Welt. Und wenn wir nur auf Kräuter- und Früchtetees gucken, sind wir sogar Weltmarktführer. Wir haben etwa 1300 Mitarbeiter und 6 verschiedene Produktionsstandorte in Europa, von denen wir die Welt mit unseren Tees beliefern.
Super. Und das offenbar unter ganz starker Betonung des Themas Nachhaltigkeit, sonst hätten Sie den Preis nicht gewonnen. Ich bin froh, dass wir uns heute etwas weniger hektisch als auf dem Symposium nochmal austauschen dürfen. Trotzdem natürlich nochmal Glückwunsch. Vielleicht führen Sie uns nochmal so durch die allgemeine Gemütslage durch. Wie geht's Ihnen mit dem Preis? Wie fühlt sich der Sieg mit etwas Abstand an? Und haben sich durch die Preisverleihung oder durch den Preis auch bei Ihnen Änderungen oder Neuigkeiten ergeben?
Ja, das mache ich sehr gerne. Erstmal sind wir nach wie vor sehr, sehr stolz, dass wir den Preis gewonnen haben. Auch nochmal vielen Dank dafür an das BME. Wir haben natürlich hier intern das auch ordentlich hochgehalten, die Trophäe. Wir haben das auch ein wenig intern feiern dürfen und haben unheimlich viel Anerkennung auch bekommen, dass wir diesen Preis erhalten haben und sind nicht nur im Einkauf, aber im gesamten Unternehmen sehr stolz darauf, weil wir das ist natürlich als große Auszeichnung eines Externen sehr gerne nehmen, um unsere eigenen Anstrengungen dann auch so im Wettbewerb zu anderen zu sehen. Und sind wir da jetzt nochmal stark beflügelt worden. Wir haben viele, glaube ich, individuell viele neue Kontakte bekommen über den Preis, wo wir nachgefragt wurden, was habt ihr da gemacht oder auch Angebote bekommen haben, um noch intensiver mit verschiedenen Themen zu beobachten. Von daher hat uns das intern ordentlich Rückenwind gegeben.
Klasse, das freut mich sehr. Und gleichzeitig ist, und wir hatten ja dazu auch schon Kontakt, so ein Preis kommt tatsächlich ja nicht von ungefähr. Und gerade aus dem, was ich von Ihnen weiß und wo wir jetzt auch so ein Stück weit reingehen können, spielt bei Ihnen Nachhaltigkeit ja schon sehr lange eine hochrelevante Rolle, auch im gesamten Unternehmen. Insofern, ich bin nicht in der Jury gewesen, bin mir aber sicher, dass der Preis verdient ist und freue mich mit Ihnen. Will aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen den Weg auch nochmal nachzeichnen, weil ich, wie gesagt, aus den Vorgesprächen weiß, dass Sie das Thema schon sehr lang, sehr hoch auf der Agenda haben. Vielleicht kriegen wir da eine kurze History Lesson von Ihnen. Das heißt, wo kommt der Teekanne-Einkauf her? Wie ist das Unternehmen aber auch vielleicht schon mit dem Thema Nachhaltigkeit eng verbunden, um einfach so ein bisschen zu verstehen, waren die Treiber, sich schon so lang mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und offenbar dann eben auch preiswürdig mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Ja, tief in der DNA von Teekanne ist der Einkauf tatsächlich verankert. Wir haben schon sehr früh als Unternehmen begonnen, intensiv direkten Kontakt mit unseren Lieferanten zu halten und natürlich der Natur des Produktes Tee, dass wir natürlich Kontakt zu vielen anderen Ländern haben, auch vielen Ländern, die zu den Schwellenländern gehören, und demzufolge haben wir uns sehr intensiv damit auch beschäftigt, haben auch immer einen Vorteil darin gesehen, direkt in den Anbauländern einzukaufen und haben so 2005, würde ich sagen, so den ersten Meilenstein gehabt, wo wir gesagt haben, wir müssen die Beziehungen zu unseren Lieferanten noch stärker intensivieren, auch über das reine Einkaufen hinweg, und haben ein eigenes Agrarmanagement gegründet, das uns geholfen hat, Lieferanten zunächst mal qualitativ besser zu bewerten. In 2009 kam dann tatsächlich die Nachhaltigkeit dazu, wo wir eigene Audits entwickelt haben und im Agrarmanagement diese Audits mit unseren Lieferanten gemeinsam durchgeführt haben. Und dann im Laufe der Zeit haben wir dann festgestellt, gerade so in der Anfang der 2010er Jahre, dass das Thema Greenwashing immer stärker aufkam und wir uns nicht mehr ganz damit wohlfühlten, dass nur wir aus uns heraus was machen, sondern haben uns dann externe Partner gesucht, die auch uns helfen nachzuweisen, dass wir wirklich etwas tun, um dem Thema des Greenwashings so ein bisschen entgegentreten zu können. Und haben dann in den folgenden Jahren verschiedenste Projekte mit Lieferanten weitergetrieben, zum Teil in Afrika, in Asien, wo wir uns um verschiedene Themen Gesundheit, Bildung bei unseren Lieferanten gekümmert haben. Haben in 2016 einen eigenen Nachhaltigkeitsmanager im Einkauf gehabt, der dann irgendwann der gesamte Nachhaltigkeitsmanager für das Unternehmen wurde. Und in den letzten 2-3 Jahren haben wir uns sehr stark mit Klimathemen beschäftigt. Wir haben eine Wesentlichkeitsanalyse zunächst mal gemacht und haben dann tatsächlich eine Klimabilanz aufgestellt und haben uns seit 2024 dann auch zum Science-Based Target Initiative committed. Und das ist jetzt im Moment gerade unser starkes Fokusthema.
Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen nachfragen, weil Sie haben gesagt, so, wenn man es mal zurückverfolgt, kann man jetzt sagen, 20 Jahre beschäftigt man sich mit dem Thema und irgendwo hat ja Nachhaltigkeit immer im Einkauf so einen Touch, macht das Dinge eher komplizierter, teurer. Jetzt will ich nicht so platt fragen im Sinne von, warum haben Sie sich da freiwillig in das Thema begeben, aber was waren da so Zündfunken, weil man das ja auch verargumentieren muss. Man muss ja auch so ein bisschen anfänglich oft noch vermutlich auch so ein paar Hürden überspringen, zumal das Thema ja wirklich auch in den letzten 20 Jahren erfreuliche, wenn vielleicht auch nicht zufriedenstellende Entwicklungen genommen hat. Also wie war das am Anfang? Wie musste man das verargumentieren? Wo waren da Trigger und gegebenenfalls aber auch Gegenwinde noch zu überwinden?
Ja, das Thema war natürlich irgendwie neu. Es hat angefangen wirklich, dass wir auf kleinem Dienstweg mit einem Auditbogen angefangen haben, den wir selbst entwickelt haben für Nachhaltigkeit. Und ich würde auch sagen, relativ blauäugig damit mal losmarschiert sind. Und dann haben wir Antworten bekommen, die uns gar nicht so gefallen haben, weil es war dann nicht alles irgendwie perfekt und schon gar nicht so wie hier bei uns. Und dann damit umzugehen, was mache ich denn jetzt, wenn Lieferanten Antworten geben zu Nachhaltigkeitsthemen, die nicht in unsere Maßstäbe passen. Das war ein größeres Thema und da haben Sie natürlich völlig recht. Dann führt es auch dazu, dass sich von Lieferanten oder wir uns damals von Lieferanten trennen mussten, weil die eben die Nachhaltigkeitsanforderungen nicht eingehalten haben. Das kann zu weniger Wettbewerb führen oder wenn man auf die Verbliebenen guckt, und das ist der große Fall, dass wir noch eine engere Bindung zu Lieferanten aufbauen. Und das hat dann wirklich stark geholfen, weil wir immer mal wieder auch, wir kaufen Agrarprodukte ein, immer mal wieder Engpässe haben in Agrarprodukten und Lieferantenbeziehungen. Ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Erfolges ist, dass wir eben direkt halten, haben wir nicht zuletzt bei Covid sehr stark auch feststellen können. Und das Thema Nachhaltigkeit festigt solche Partnerschaften, wenn man da gemeinsam auch Projekte vorantreibt. Deswegen, ja, es gab am Anfang Hürden, weil es viel nicht gab, aber wir glauben, dass es auch ein Wettbewerbsvorteil langfristig ist. Und deswegen haben wir uns damit immer sehr stark beschäftigt. Heißt nicht, dass wir nicht auch finanzielle Zwänge haben und auch hart dafür argumentieren mussten, um entsprechendes Ressourcen zu bekommen, entweder im Sinne des Personals oder auch mehr Geld auszugeben für nachhaltigere Produkte. Aber das haben wir immer getan, weil es uns langfristig geholfen hat.
Genau, also das war die Aufgabe eben, ist ja letztendlich im Einkauf immer die Lieferfähigkeit langfristig auch sicherzustellen. Und da wir halt direkt im Ursprung bei unserem Lieferanten auch gerade in Entwicklungsländern eben vor Ort waren, haben wir gesehen, durch die Herausforderungen des Klimawandels werden da langfristig große Themen auf uns zukommen. Die haben wir halt damals schon erkennen können. Und um eben nachhaltig dann eben diese Lieferketten sichern zu können, haben wir unseren Lieferanten eben davon überzeugen können, halt in der Agrarwirtschaft, aber auch für die sozialen Standards, die zu mehr Qualität führen, eben mit unserem Lieferanten auch zusammenzuarbeiten. Das konnten wir natürlich nicht alleine. Dafür brauchten wir einen starken Partner. Da haben wir uns mit der Rainforest Alliance eben zusammengeschlossen. Wer ist die Rainforest Alliance? Das ist ein NGO, das eben gerade im Bereich der Food-Industrie, Kaffee und Kakao in den Entwicklungsländern schon große Erfahrungen in diesem Bereich eben hatte. Für uns kam erleichternd dazu, wir mussten eben unsere Lieferanten ja erstmal davon überzeugen, die gerade in Entwicklungsländern ja auch eher andere Probleme haben als das Thema Nachhaltigkeit erstmal, dass das für sie also auch langfristig Sinn macht und zu hochwertigen Rohwaren führen wird, die man dann auch zu guten Preisen am Markt verkaufen kann. Da hatte die Rainforest Alliance eben Trainer vor Ort, die halt die Lieferanten kulturell und auch sprachlich eben abholen konnten und genau dort angesetzt haben, wo es bei unserem Lieferant dann eben noch gehakt hat. Und das waren auch eben ganz unterschiedliche Probleme. Da konnte man die Dinge nicht über einen Kamm scheren. Die haben dann Trainings eingeführt, nachdem die eine Ist-Analyse vor Ort mit unserem Lieferanten betrieben haben. Das hat alles Teekanne bezahlt. Wir haben über die Jahre über 1 Million Euro in dieses Thema für unsere Lieferanten auch investiert. Das war natürlich auch nicht so einfach. Das können Sie sich sicherlich vorstellen, dem Management so viel Geld aus der Seite zu leiern. Wir mussten alle überzeugen, dass das Thema für beide Seiten langfristig wirklich sinnvoll ist. Und wir haben halt auch nur positive Erfahrungen gemacht. Unsere Lieferanten haben sich beim Thema Qualität deutlich entwickelt. Sie werden auch langfristig für uns Rohwaren zur Verfügung stellen können. Das hilft uns allen.
Ja, danke für den Einblick. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig und was manchmal mir zumindest in dieser Diskussion um Nachhaltigkeit verloren geht, dass eben auch gerade diese stark politisch regulierte Nachhaltigkeit, dass man eben nicht nur auch auf Lieferantenseite, nicht nur auf offene Türen stößt in dem Sinne, sondern dass auch da bisweilen Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, weil da letztendlich eine ganz andere Grundlage besteht. Frau Roth, Sie haben quasi die nächste Frage fast ein Stück weit vorweggenommen. Trotzdem will ich Sie an der Stelle auch der Vollständigkeit halber nochmal stellen. Was sind die Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit überblicksartig, die Teekanne aus dem Einkauf heraus eben aktuell betreibt? Jetzt war das Thema Rainforest Alliance, aber in welchen Prozessbereichen, Aktivitäten, ein kurzer Überblick wäre, glaube ich, noch hilfreich.
Ich hatte das ja gerade schon in so einem kurzen zeitlichen Abriss gegeben. Also jetzt im Moment beschäftigen wir uns sehr stark mit dem Thema Klima als neuem Thema. Haben uns dieser Science-Based Target Initiative angeschlossen. Da können wir gleich auch gerne noch ein bisschen mehr drüber hören und berichten, was wir wesentlich im Thema Klima machen. Wir beschäftigen uns nach wie vor mit den sozialen Aspekten unserer Lieferkette, machen verschiedene individuelle Projekte mit Lieferanten. Ja, und Sie haben es angesprochen, wir müssen auch gewissen Formalien Genüge tun. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das habe ich natürlich gesagt, wir fallen nicht darunter. Wir sind eigentlich zu klein dafür, machen es trotzdem, weil es wirklich ein Nebenprodukt ist, also inhaltlicher Art. Was uns allerdings auch umtreibt, ist die Anforderungen in der Dokumentation, die dann politisch gewollt sind, wo leider so ein bisschen Ressourcen dann auch verloren gehen. Aber das ist vielleicht nur ein Seitenkommentar. Vielleicht kann Frau Brune noch etwas mehr über das Thema Klima sprechen und sagen, was wir da aktuell tun und Erfolgsfaktoren sind.
Genau, also im Zuge der Klimabilanz war ein großer Fokus von uns im Einkauf die Primärdatenerhebung. Das heißt, wir wollten wissen, wie viele Emissionen werden in der Lieferkette verursacht. Und wer sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß, dass extrem viele Emissionen aus der Lieferkette kommen und somit dann auch der Einkauf betroffen ist. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir schon 66% unserer Rohwarenemissionen aus Primärdaten oder aus unseren Primärdaten dann auf andere Lieferanten übertragen konnten und somit ein sehr gutes Bild aktuell schon haben von unseren Emissionen. Jetzt heißt es aber gut, wir haben unsere Emissionen festgestellt und im Zuge des SBTI-Commitments und auch eines Ziels, was wir uns setzen als Unternehmen, heißt es natürlich auch Maßnahmen umsetzen im Ursprung mit unseren Lieferanten vor Ort, um Emissionen zu reduzieren. Und dazu hilft uns wieder, genauso wie beim Rainforest Alliance Projekt, dass wir den direkten Ursprungskontakt haben und direkt unsere Rohwaren im Ursprung und bei den Lieferanten einkaufen. Weil würden wir über den Handel gehen, hätten wir gar nicht diesen Hebel, auch Maßnahmen zu ergreifen vor Ort.
Aber wie kommt man da hin? Also Herr Bergmann hat es gerade gesagt, mit auch Erfolgsfaktoren. Also ist es der direkte Kontakt mit den Lieferanten? Was sind so die Dinge, die man dann in diesen Lösungsprozess auch gießen kann, damit das ganz offensichtlich zu so einem guten Ergebnis führt, wie Sie es jetzt vorfinden oder wo Sie jetzt drauf aufbauen können?
Gleich geht es hier weiter. Hören Sie zuvor einen kurzen Hinweis unseres Partners. Wer nicht hören will, muss lesen. Die Schweizer Business Information Plattform bietet leichten Zugang zu Wissen in allen Medienformen. Über die Plattform kaufen Sie all diese Informationsprodukte komfortabel über den E-Procurement-Prozess Ihres Unternehmens ein. Neben den professionellen Services von Schweizer machen innovative Softwarelösungen Wissen einfach nutzbar, mobil, weltweit und geräteunabhängig. Ob als App oder im Browser, der iKiosk ermöglicht die einfache und komfortable Nutzung aller digitalen Zeitschriften und Zeitungen über einen Zugang, egal wann und an welchem Ort, und unterstützt dabei Ihren digitalen Beschaffungsprozess. Aktuell sind bereits über 1000 Titel von über 200 Verlagen im iKiosk verfügbar. Wir erweitern das Angebot ständig. Fordern Sie unter sales@schweizer-online.de Ihren kostenfreien Testzugang an. Wie Sie das Arbeiten mit digitalen Informationen weiter optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Aber wie kommt man da hin? Also Herr Bergmann hat es gerade gesagt, mit auch Erfolgsfaktoren. Also ne, ist es der direkte Kontakt mit den Lieferanten? Was sind so die Dinge, die man dann in diesen Lösungsprozess auch gießen kann, damit das ganz offensichtlich zu so einem guten Ergebnis führt, wie Sie es jetzt vorfinden oder wo Sie jetzt drauf aufbauen können?
Ja, also den einen hatten Sie ja schon genannt, den einen Erfolgsfaktor, also der direkte Ursprungskontakt, aber da haben wir jetzt schon viel drüber geredet. Im Projekt mit Rainforest Alliance ist es auf jeden Fall der Punkt, dass wir den Marktstandard in Kooperation mit Rainforest Alliance entwickelt haben, weil wir waren da First Mover am Markt. Das hat natürlich bedeutet, dass wir viel Überzeugungsarbeit im Ursprung leisten mussten, weil es kein etablierter Standard war, als wir um die Ecke kamen mit der Vorstellung, ja, wir möchten gerne Rainforest Alliance zertifizierte Ware bei euch einkaufen, haben uns die Lieferanten erstmal mit großen Augen angeguckt und wussten gar nicht, was damit gemeint ist. Dementsprechend haben wir viel investiert durch die Diagnostics und Trainings vor Ort, um unsere Lieferanten zu unterstützen. Also es ist wesentlich unbekannter gewesen als Bio. Und was uns sicher auch hilft im Einkauf, ist, dass der Nachhaltigkeitsmanager, der bei Tekane oder diejenige, die bei Tekane damals angefangen hat, im Einkauf erwachsen ist. Es ist mittlerweile eine Stabsstelle von unserem CEO, aber aus dem Einkauf erwachsen. Und dementsprechend haben wir einen sehr guten Draht zu dem Nachhaltigkeitsmanagement und auch sehr viel Verständnis, was unsere Prozesse hier angeht.
Wenn wir versuchen, die Ergebnisse, die Mehrwerte ein bisschen zu greifen, weil, wie gesagt, Nachhaltigkeit hat ja immer auch mit diesem Image zu kämpfen, es sei teuer. Jetzt haben wir das bei Ihnen auch gehört, dass natürlich Investitionen erforderlich waren. Aber wo sehen Sie, dass sich dieser unternehmerische Aufwand dann auch lohnt, sowohl für das Unternehmen Tekane als Ganzes, aber vielleicht auch für die Wahrnehmung der Einkaufsorganisation? Frau Bundes, hatten Sie auch gerade schon ein bisschen angedeutet, so der Draht zum Nachhaltigkeitsmanagement. Vielleicht können Sie da noch so ein bisschen Motivatoren sozusagen mit auf den Weg geben, damit eben auch da diese notwendige Überzeugungsarbeit auch innerhalb der Einkaufscommunity noch ein paar mehr Ohren sozusagen erreicht.
Genau, also da ist im Prinzip der wichtigste Punkt ist immer die langfristige Sicherstellung der Lieferfähigkeit, die für uns Einkäufer ja immer die zentrale Position ausmacht. Das im Agrarbereich, mit dem wir ja dann zu tun haben, eben ja nicht einfach durch den Klimawandel, so dass wir wirklich feststellen konnten, wir haben bessere Rohwaren bekommen in höherer Qualität und können eben auch, da wir uns so früh diesem Punkt halt auch genähert haben, sagen, der Lieferant weiß jetzt eben schon, kann ich dort langfristig anbauen oder muss ich mir andere Felder suchen oder was muss ich tun, was muss ich verändern? Das sind ja auch alles Sachen, die sind im Agrarbereich nicht von heute auf morgen eben machbar. Das braucht zum Teil über Jahre Vorlauf. Von daher war das für uns wichtig, eben auch so frühzeitig anzufangen. Und man kann also auch grundsätzlich sagen, wir können nur jedem empfehlen, bei Zeiten anzufangen, weil es geht nicht immer alles von heute auf morgen. Man muss auch sein Management überzeugen. Es kostet Geld. Und dann kann man das auch so Schritt für Schritt machen, wenn man halt wenn man halt abgewartet hat, bis das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz vor der Tür steht, dann muss das natürlich alles in einem anderen Zeitrahmen erfolgen. Da hatten wir natürlich auch Vorteile eben, dass wir dem jetzt vieles schon hatten und die Sache auch so etablieren konnten, dass es mittlerweile auch eine Anforderung vom Handel eben ist, die wir halt dann auch erfüllen können. Da ist man halt auch immer besser aufgehoben, wenn man selber den ersten Schritt geht und dann nicht vom Handel gesteuert wird. Und das waren wir eben.
Ich würde gerne noch einen Punkt addieren, der gar nicht so mit dem Markt zu tun hat, sondern mit der Stellung des Einkaufs. Auch in vielen Einkaufsveranstaltungen und wir fragen uns immer, wie können wir als Einkäufer noch wichtiger werden und noch wichtiger genommen werden. Und das kann man definitiv sagen, dass Nachhaltigkeit eine Riesenchance für einen Einkauf ist, um auch Profil zu gewinnen. Das haben wir hier festgestellt. Und ich glaube, einer der Knackpunkte oder Mehrwerte ist wirklich, den Einkauf dann wichtiger und größer machen zu können über das Nachhaltigkeitsthema. Und das fängt natürlich damit an, dass man das nicht als zusätzliche Aufgabe versteht, sondern irgendwie auch als Mittel zum Zweck, um eben noch ein größeres Gewicht im Unternehmen zu erlangen.
Ja, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eben auch eine schöne Synergie. Auf der anderen Seite, wo Licht ist im Sinne von Vorteile, Mehrwerte, ist auch Schatten. Vielleicht erinnern Sie sich da auch ein bisschen zurück, wo lagen denn in der Umsetzung die größten Herausforderungen? Gibt es vielleicht auch was, wo Sie sagen, oh, wenn wir das nochmal machen könnten, dann würden wir dies, jenes oder Folgendes anders machen?
Ja, sicherlich. Also wir hatten natürlich bei verschiedenen Stakeholdern Skepsis, die uns entgegentrat. Also einmal bei den Lieferanten, weil es eben kein etablierter Standard am Markt war und natürlich im ersten Sinne erstmal mehr Aufwand für den Lieferanten bedeutet. Also das ist die eine Skepsis. Die andere Skepsis ist die des Managements. Also es ist ja nicht nur viel Geld in die Hand genommen worden, sondern jetzt Nicole Roth und ich, aber auch die ganzen Einkäufer und sind ja sehr in das Thema involviert. Da steckt auch viel Manpower dahinter. Und normalerweise in den meisten Unternehmen ist ja nicht im Einkauf jetzt viel Zeit noch, die übrig ist bei den Mitarbeitern. Und ja, da musste man natürlich auch erstmal die Kollegen, die Mitarbeiter für das Thema gewinnen und diese Manpower zusätzlich aufwenden. Und natürlich geht es ja auch darum, Skepsis vom Verbraucher, also auch der Verbraucher. Also wir arbeiten ja mit einem Siegel, einem externen, eben für die zertifizierten Produkte, die wir an den Markt bringen. Und auch das muss ja kommuniziert werden. Was steht dahinter? Und auch der Mehrwert, den wir da rein investieren, muss ja auch vom Verbraucher gesehen werden. Also das sind auf jeden Fall ja Stakeholdern oder Skepsis, denen wir gegenüberstanden. Zum Thema Learnings, also sicherlich haben wir Learnings gehabt im Laufe des Prozesses und würden Dinge jetzt anders machen. Also wir hatten uns ursprünglich das Ziel gesetzt, dass wir 100% unserer Rohwaren zertifiziert einkaufen möchten. Davon haben wir etwas Abstand genommen, weil wir doch gesehen haben, dass es bei Kleinstrohwaren Herausforderungen gibt oder wenn wir nicht einen so großen Anteil am Geschäft unseres Partners haben, ihn zu überzeugen, dann auch in die Zertifizierung zu investieren. Also wenn er uns 3% oder so seines Gesamtvolumens liefert, dann seine gesamte Lieferkette zu zertifizieren, ja, ist schwierig. Also da würden wir Abstand von nehmen, aber wir setzen uns dennoch ein sehr hohes Ziel. Das heißt, das würden wir marktorientierter und realistischer machen. Dann das Thema Sichtbarkeit am Markt und auch bei den Verbrauchern für unsere Initiativen. Da ist natürlich jetzt auch das eine schöne Plattform, der BME-Preis, eben mehr Sichtbarkeit zu gewinnen. Also vielen Dank dafür. Wir haben das natürlich auch direkt an unsere Partner, die uns unterstützt haben auf dem Weg, auch kommuniziert, was wir für einen Preis gewonnen haben. Und das kann sicherlich noch für viele Zwecke genutzt werden oder auch unsere Initiativen, die wir vor Ort machen. Also da wollen wir mehr in die Kommunikation gehen. Genau, das wären so unsere Learnings.
Herr Bergmann, ich weiß aus unseren Vorgesprächen, eins hat ja auf dem Symposium schon stattgefunden, da habe ich die Frage gestellt, dass vielleicht auch so ein bisschen, ja, so eine Reaktion auf diesen Preis oder auf auch Ihre Initiativen und Konzepte ist, naja, so im Lebensmittelbereich, da liegt das ja irgendwie nahe. Insofern, inwieweit können Sie vielleicht auch solchen kritischen Gedanken entgegentreten, zu sagen, naja, wir sind Teefabrikant, da liegt es, also diesem Vorurteil, da liegt es ja nahe, Nachhaltigkeit voranzutreiben. Wie würden Sie das auch auf weitere Branchen oder Kollegen aus anderen Branchen argumentieren?
Ja, es mag sicherlich so sein, dass es im Nahrungsmittelbereich näher liegt, aber auch im Nahrungsmittelbereich, das hatten wir auch in unserem Gespräch in Berlin, glaube ich, besprochen, habe ich auch die Wahl, investiere ich in die Lieferkette, kaufe ich direkt in Ursprungsländern ein, entwickle ich Lieferanten oder kaufe ich im Handel ein und beschäftige mich mit meiner Lieferkette nicht so tief. Deswegen ist es, glaube ich, im Food-Bereich auch jetzt nicht immer so zwangsläufig da oder auch in der Tiefe kann man es unterschiedlich gestalten. Und ich meine, was wir über andere Industrien sprechen, wir sehen ja, was alles auf die Unternehmen zukommt, gerade aus dem politischen Rahmen. Also das muss ja nun die letzte Motivation dann sein, ist vielleicht keine positive, um Nachhaltigkeit auch in anderen Bereichen voranzutreiben. Und das konnte man ja schön auch auf dem BME-Kongress sehen, dass durchaus viele verschiedene Branchen Vorreiter haben zum Thema Nachhaltigkeit und auch ganz glücklich damit unterwegs sind. Nochmal, ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, es ist wichtig, als gute zusätzliche Chance und Aufgabe zu begreifen und nicht als notwendiges Übel.
Danke, und das klingt schon fast nach Aufruf, und sowas packt man ja normalerweise an den Schluss, und tatsächlich sind wir auch thematisch so schön langsam dabei, nochmal abschließenden Blick nach vorne zu werfen. Vielleicht können wir da eine Sichtweise von Ihnen haben. Was haben Sie bei, oder drei Perspektiven haben? Zum einen, was haben Sie im Einkauf bei Teekanne zum Thema Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren noch vor? Was haben Sie neben Nachhaltigkeit im Einkauf bei Teekanne noch vor? Und wo sehen Sie allgemeine Entwicklungen zum Thema Nachhaltigkeit, die jetzt gar nicht unbedingt so stark einkaufsbezogen sind?
Ja, vielleicht zu den nächsten Schritten im Einkauf, hatte ich ja schon erwähnt. Also wir haben ja jetzt die Scope 3 Emissionen, wo der Einkauf auch sehr betroffen ist, eben erfasst. Jetzt heißt es natürlich, dass wir auch unser SBTI-Commitment und auch unser Ziel halten können, Maßnahmen im Ursprung umzusetzen mit unseren Lieferanten. Wir sind jetzt noch in der Analyse der Ergebnisse. Und dann geht es da weiter. Dann ein großer Fokus im Einkauf bei uns ist auf jeden Fall auch Bio, dass wir mehr im Bereich Bio machen wollen. Da laufen schon viele Initiativen und genau.
Dann vielleicht ergänzend, ich sehe im Moment neben der Nachhaltigkeit eine ganz starke Renaissance des Themas Kosten und Preise mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Haben wir hier große Herausforderungen, wie wir damit umgehen. Und Nachhaltigkeit ist wichtig, und das bleiben wir auch weiter am Ball. Aber das Thema Kostenmanagement, Preisverhandlungen rückt aus meiner Sicht viel, viel stärker in den Fokus sicherlich in den nächsten 2-3 Jahren, weil da doch einiges im Sinne der Inflation wieder aufzuholen ist. Genau, und wenn wir nach vorne gucken zum Thema Nachhaltigkeit, ich habe es gerade gesagt, ich bin gespannt, was Brüssel noch einfällt im Sinne der Dokumentation. Das ist sicherlich was, wo wir auch zulegen müssen und lernen müssen, wie wir damit umgehen und auch effizient umgehen, um nicht alle Ressourcen nur in Dokumentation bringen zu können oder müssen, sondern auch aufwenden zu können, um dann, von dem wir jetzt gerade auch berichtet haben, in den Ursprungsländern unsere Themen weiter voranzutreiben.
Ja, hat ja auch leider dadurch sicherlich auch negative Konnotationen, dann eben auch, dass Nachhaltigkeit teuer ist wegen der ganzen Dokumentationspflichten. Insofern hoffe ich, dass wir mit dem Blick nach vorne eher positiv bleiben und einfach auch nochmal hervorheben können, wie intensiv Sie an dem Thema arbeiten, auch wirklich marktseitig, also sowohl Lieferanten als auch absatzmarktseitig dieses Thema Nachhaltigkeit aus dem Einkauf heraus zu so einem erfolgreichen Gesamtkonzept gebracht zu haben. Dass es da immer noch was zu tun gibt, ist, glaube ich, völlig klar. Auf der anderen Seite haben Sie, Herr Bergmann, ja auch vorhin gesagt, ne, Sie sind noch nicht mal LKSG-pflichtig, und ich glaube, dass diese tolle Vorarbeit, die Sie geleistet und jetzt natürlich auch belohnt in Anführungszeichen bekommen haben durch den Preis, sicherlich das Thema LKSG bei Ihnen jetzt vielleicht nicht zu einem Thema machen, das so einfach nebenher geht, aber auf der anderen Seite auch nicht, sagen wir mal, so diese Grundfesten erschüttert, wie es gefühlt bei manch anderen Unternehmen vorangegangen hat. Insofern darf ich da Danke sagen für Ihre Vorbildrolle, die Sie dann auch mit dem Podcast ja nochmal ausführlich auch einer breiteren Community zugänglich gemacht haben, und wir hoffen natürlich da auf nochmal Zunahme der Anfragen an Sie, vielleicht zum Wissensaustausch. Das würde uns natürlich auch auf Macherseite für den Podcast extrem freuen. Ich sage an der Stelle einfach herzlichen Dank, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben, wie gesagt, intensiv Einblicke gegeben haben, und hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung wieder. Danke nochmal.
Dankeschön.
Danke.
Dankeschön.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.